Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Eine Theateruraufführung in Nürnberg. Politische Themen aus Lateinamerika bei einem Theaterfestival in Heidelberg. Verdis Falstaff an der Semperoper in Dresden mit dem neuen Musikchef Daniele Gatti. Die hochgradig angespannte Lage in Georgien und eine archäologische Ausstellung über Essen in Herne. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wenn an Theatern oder Opernhäusern die Leitung wechseln, ist das ein völlig normaler Vorgang. Und doch ist solch ein Wechsel immer natürlich auch eine Nachricht. Jetzt zum Beispiel in Nürnberg am Staatstheater. Dort ist Lene Grösch die neue Schauspieldirektorin. Zum ersten Mal leitet sie ein Theater. Lange war sie als Dramaturgin im Team von Holger Schulze in Heidelberg. Welche Pläne hat sie? Auf welche Erwartungen stößt sie? Und wie ist der Auftakt ihrer ersten Saison gelungen? Darüber möchte ich nun mit unserem Theaterkritiker Christoph Leibold sprechen. Er hat heute Abend die Uraufführung von 74 Minuten von Raffaela Bardutzky im Staatstheater Nürnberg gesehen. Er ist jetzt live zugeschaltet. Herr Leibold, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend Ihnen auch.
Lene Grösch ist eine erfahrene Dramaturgin mit Station in Jena, Stuttgart, Hamburg und Heidelberg. Mit welchen Ideen kehrt sie denn jetzt, Frau Grösch, in ihre Heimatstadt Nürnberg zurück?
Ja, Sie haben gerade davon gesprochen, dass in der Sendung auch noch das internationale Festival von Heidelberg vorkommt. Da war sie in Heidelberg dafür zuständig, auch für die internationalen Kontakte. Und sie will eben auch in Nürnberg die internationalen Kontakte ausbauen, das zum einen. Sie will mit der migrantischen und postmigrantischen Community arbeiten. Nürnberg hat ja einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Das Ensemble ist bei ihr erstmals voll paritätisch mit Männern und Frauen besetzt. Da braucht man dann auch entsprechende Stücke, weil der klassische Kanon ja viel mehr Männer- als Frauenrollen hat. Und sie will, sagen natürlich viele Intendantinnen oder Oberspielleiter, wie auch immer, Theater für die Stadt machen. Dann gab es am Freitag im Großen Haus eine Collage aus Texten, die Lene Grösch bei 7 Autorinnen und Autoren in Auftrag gegeben hat. Da ging es ums Spielen und Spielzeug, weil Nürnberg ist ja die Stadt der Spielwarenmesse. Mhm. Also da gab es Texte von Ewald Ahrens, Miroslava Smolikova und so weiter. Die waren inhaltlich und formal eher disparat, zum Teil auch untheatral. Und Regisseurin Jessica Weiskirchen musste sich echt dann abwürgen, das in eine Form und eine Ästhetik zu zwingen. Also das war ein eher schwieriger Auftakt.
Wir wollen jetzt aber über die Uraufführung heute Abend sprechen, die Sie, Herr Leibold, gesehen haben. 74 Minuten heißt das Stück der neuen Nürnberger Hausautorin Raffaela Bardutzky. Was es mit diesem sonderbaren Titel, mit dieser Zahl 74 auf sich hat, das hat die Autorin Bardutzky so erklärt.
74 Minuten ist tatsächlich eine interessante Zeitspanne. Also nicht nur, weil mal die Länge der CD, der Musik-CD auf 74 Minuten festgelegt worden ist, sondern auch, weil laut der letzten Zeitverwendungsstudie Väter 74 Minuten Zeit für die Kinderbetreuung werktags aufbringen. Bei den Müttern ist es also mehr als das Doppelte mehr, glaube ich. 74 Minuten dauert der durchschnittliche Rettungseinsatz in Deutschland. Und dann gibt es halt auch so Berufe, die so sehr zeitlich getaktet sind. Natürlich ist es was extrem Politisches, eine extrem politische Frage, wer wie viel Zeit zur Verfügung hat und über diese wie souverän verfügen kann.
Sagt Raffaela Bardutzky über 74 Minuten. Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding, so resoniert die Marschallerin im Rosenkavalier von Richard Strauss über die Zeit und damit natürlich auch über die Vergänglichkeit. Was interessiert denn jetzt Raffaela Bardutzky an dieser Spanne 74 Minuten, Herr Leibold?
Ja, eigentlich so, wie sie es erklärt hat. Wer hat wofür wie viel Zeit? Wofür nehmen wir uns Zeit auch als Gesellschaft? Welche Tätigkeit gestehen wir wie viel Zeit zu? Und Zeit ist ja auch Geld. Also danach bemisst sich dann auch der Wert von Menschen und ihrer Arbeit. Auch wo fehlt uns Zeit, die wir eigentlich nehmen müssten für Dinge, die notwendig sind? Und 74 Minuten ist dann sozusagen das Maß der Dinge, das Raffaela Bardutzky anlegt. Im Stück klingt das dann so.
Sehr kurz sein. 74 Minuten können sehr lang sein.
Abhängig von Ihrer Konstitution.
Ja, aber auch abhängig von der Spannung, die Sie für das Gezeigte empfinden.
In 74 Minuten können Sie mit der Regionalbahn von Nürnberg Hauptbahnhof bis nach Ingolstadt fahren.
Oder mit dem ICE 631 bis nach München Hauptbahnhof. In 74 Minuten kann eine geübte Reinigungsfachkraft 15 Büros in der Größe von 20 Quadratmetern reinigen. Inklusive Staubsaugen, Müllbeutel leeren und Schreibtische wischen.
Das ist das Intro und danach gilt dann sozusagen, die Zeit läuft, eine Stoppuhr zählt 74 Minuten runter und wir erleben dann so in verschiedenen Handlungssträngen mit verschiedenen Personen alles ineinander verschränkt. Es wird zwischen Schauplätzen und Figuren hin und her gesäppt und alle erleben Zeit unterschiedlich. Also eben die Reinigungskraft eher einen stupiden Putzjob, die Rettungssanitäter immer im permanenten Zeitdruck bis zur gestressten Anwältin, die in der verspäteten Bahn nicht vom Fleck kommt und so weiter.
Die Figuren in diesem 5-Personen-Stück, die haben ausgesprochen musikalische Namen. Das habe ich dem Programmbuch entnommen, dass es elektronisch zu lesen gibt. Sie heißen Viva Amoroso, Grave, Grazioso, Calanda. Welche Rolle spielt denn die Musik in diesem Stück?
Ja, zum einen sind das ja oft Tempobezeichnungen, diese Namen in der Musik, also Grave zum Beispiel, das hat auch was mit Zeit zu tun. Zum anderen, sie hat es im O-Ton gesagt, Raffaella Borduzky, 74 Minuten, die Dauer einer CD, und da gibt es so eine Geschichte, dass Wilhelm Furtwängler 74 Minuten gebraucht haben soll, um Beethovens 9. zu dirigieren, und der Chef von Sony Music soll gesagt haben, so viel muss mindestens auf eine CD draufpassen. Findet man so auch im Netz, die Geschichte. Ob es erfunden ist oder stimmt, egal, würde mich auch nicht stören, allerdings zieht Raffaella Borduzky in dieses eigentlich total clever gebaute und komische und auch eine Gesellschaftsdimension umfassende Stück dann vielleicht eine Ebene zu viel ein. Also 74 Minuten ist wohl sehr lang für Beethovens 9. Das heißt, Furtwängler ist so quasi ein Künstler, der sich Zeit nimmt, die es braucht, dass sich das Genie auch nehmen darf. Und später geht es auch um das Genie, der dann meint, über der Moral stehen zu dürfen, wenn er mit den Nazis kollaboriert. Also irgendwie so ähnlich könnte das gemeint sein. So richtig schlüssig fand ich das dann nicht. Also eher so, als hat sie sich das Gefühl, sie muss noch so eine historisch-politische Ebene da irgendwie dringend reinbasteln, was der Text eigentlich gar nicht so nötig hätte.
Inszeniert hat Hanna Frauenrath. Welche szenischen Ideen hat sie denn zu diesem Spiel entwickelt?
Ja, da geht mein eigentlicher Schmerz mit dem Abend los. Frauenrath schickt 5 Performerinnen oder Schauspielerinnen und Schauspieler auf so eine Art Showbühne, rechts und links sind so kleine Showtreppen. Diese Darstellerinnen und Darsteller tragen türkisblaue, wie so Leistungsturner-Oberteile mit Goldstreifen, jeweils eine Schulter frei. Das ist jetzt sicher Geschmackssache, aber ich fand die Kostüme und die Kulisse eher abtörnend, geradezu potthässlich. Also klar, es ist irgendwie so auch nur im Ansatz, diese schnell wechselnden Schauplätze mit irgendwie Requisiten, Kulisse zu markieren, das wäre jetzt keine Lösung. Auch Kostümwechsel ganz schnell, um die Figuren wirklich schnell hin und her gesprungen wird, zu kennzeichnen. Es geht nicht, darum geht es mir aber auch gar nicht. Aber dieses Herumturnen, ein Aktionismus, der da von der Regie dem Ensemble verordnet worden ist, das hatte dann so zur Folge, dass so ohne Sinn und Verstand über den Text hinweggerauscht wurde. Also Zeit erleben hat Frauenrath eher so begriffen als hektische Betriebsamkeit, und dann wird es eben oft hektisch, laut, chaotisch, und mit den subtileren Pointen hält sich die Regisseurin buchstäblich gar nicht erst auf.
74 Minuten laufen auf einem Timer ab, haben Sie, glaube ich, gesagt, Herr Leibold. Mhm. Deswegen zum Schluss die finale Frage, hat denn das Stück jetzt wirklich 74 Minuten gedauert?
Nö, 90 Minuten. Aber das mit Ansage, das steht sogar im Foyer ausgehängt, dass es 90 Minuten dauert. Und der Countdown auf der Bühne, wenn der bei Null ankommt, der zählt einfach ins Minus und landet dann bei so knapp minus 20 Minuten über der Zeit. Aber das muss man sagen, ist durchaus im Sinne des Stücks, das ja auch davon handelt, dass Zeit immer ein knappes Gut ist und man immer zu wenig davon hat. Wir, glaube ich, auch. Drum höre ich jetzt auf.
Über die neue Nürnberger Schauspieldirektorin Lene Grösch und die Uraufführung des Abends 74 Minuten von Raffaella Borduzky hat uns Christoph Leibold voll in der Zeit berichtet. Herr Leibold, ich danke Ihnen.
Gern geschehen.
Begegnung, Austausch und Dialog, das sind derzeit oft wiederholte Formeln, wenn es darum geht, zunehmend verhärtete Fronten im gesellschaftlichen Diskurs aufzuweichen. Auch das Theater Heidelberg setzt auf interkulturellen Austausch. 2017 fand dort erstmals das Festival Adelante statt. Das spanische Wort bedeutet so viel wie vorwärts oder weiter. Adelante ist ein Festival, das einmalig in Deutschland einen Blick auf die lateinamerikanische Theaterwelt eröffnet und dem Publikum unter anderem chilenische, mexikanische, peruanische Lebenswirklichkeiten durch Gastspiele und Kooperationen näher bringt und näher brachte. Am Wochenende trafen zum 4. und letzten Mal Theatermacherinnen aus 2 Welten aufeinander zu einer finanzbedingten, etwas abgespeckten Version des Festivals. Susanne Burkhardt war beim Adelante in Heidelberg dabei.
Andy Wong forever!
Andy Wong, Andy Wong!
Das Heidelberger Theaterpublikum ist einiges gewohnt. Seit Jahren holt Intendant Holger Schulze regelmäßig internationale Produktionen in die beschauliche Bilderbuchstadt am Neckar und mutet dabei seinen Zuschauern einiges zu. Es überrascht also kaum, wenn fast alle der 5 geladenen Gastspielproduktionen von Triggerwarnung begleitet werden. Es gehe, so heißt es in Text und Bildern, um Mord, Gewalterfahrungen, Rassismus, Cybermobbing, Queer- und Frauenfeindlichkeit oder Traumata.
Como desnormalizar lo que ya parece normal.
Wie denormalisiert man das, was irgendwie normal geworden ist?
Fragt die mexikanische Theatermacherin Laura Uribe in ihrer Eröffnungsrede.
Como desnormalizar la guerra, la violencia, la deshumanización.
Wie denormalisiert man den Krieg, die Gewalt und die Entmenschlichung?
Como?
Wie?
Seit 8 Jahren befasst sich Uribe mit dem Verschwinden von Menschen in ihrer Heimat Mexiko. Alle 3 Stunden stirbt dort eine Frau durch Gewalt. 98% dieser Morde bleiben unaufgeklärt. Von den Leichen meist keine Spur. Gemeinsam mit der kolumbianischen Kostümbildnerin Sabina Aldana lenkt Laura Uribe den Blick auf die Familien, die nicht aufgeben und jahrelang die Überreste ihrer Lieben suchen.
In Mexico it's a reality that we live every day. But in somehow art for us is like a way to save our own lives also.
Eine künstlerische Arbeit, die den beiden hilft, auch weiterhin in einem Land zu leben, in dem es lebensgefährlich sein kann, als Frau allein auf der Straße zu laufen.
Art can put the view again and put this issue on the light.
Kunst als Aktivismus und Selbsttherapie. In Heidelberg zeigen die beiden ihre Performance Costumes to Avoid Disappearance, also Kostüme, die ein Verschwinden unmöglich machen. Darin Strategien von Frauen, sich absichtlich hässlich zu machen, um Übergriffe von Männern zu entgehen. Mit abstoßender Latexunterwäsche beispielsweise oder Pickel-Make-up. Über Kopfhörer gibt es dazu Berichte von Müttern, deren Kinder und Enkel spurlos verschwanden.
Ich bin die Mutter von Fernanda Rubí. Sie ist am 7. September 2012 in Orizaba im Bundesstaat Veracruz verschwunden. Sie war 21.
20 Minuten dauert der Besuch dieser poetisch und gleichzeitig so verstörenden Welt, die auch Erinnerungen weckt an Femizide im eigenen Land. Theater aus Lateinamerika ist drastisch und immer politisch.
Die ganzen Theatermacher da sind viel näher an den politischen Themen dran, haben eigene Ästhetiken, die uns mal näher sind, mal fremder, eigene Themen.
So der Heidelberger Intendant Holger Schulze, der das Haus nach dieser Spielzeit verlässt und der sein Publikum bei Festivalexperimenten hinter sich weiß.
Und ich denke, dass es den Heidelbergern den Blick geöffnet hat, einen Blick auf eine andere Welt, auf eine andere Kultur und vielleicht auch eine Reflexion über Deutschland noch mal anders zu erleben.
Wir müssen von diesen wehrfähigen Völkern lernen, in der Masseneinwanderung standhalten.
Zur Selbstreflexion lud auch die Eröffnungspremiere ein. Eine chilenisch-deutsche Koproduktion entstanden in Santiago de Chile und Heidelberg. Der Titel Propaganda, ein Abend, der die Macht rechtsnationaler Erzählungen in den sozialen Netzwerken untersucht. Internetphänomene also und deren Einfluss auf reale Menschen.
Wir haben relativ schnell bemerkt, dass das Thema rechte Propaganda ein sehr einendes ist zwischen Europa und Lateinamerika. Es sind ähnliche Strukturen, es sind ähnliche Gedankenfiguren, die laut gemacht werden und auf eine ähnliche Art und Weise verbreitet werden.
So Co-Autor Björn S.C. Deigner, gemeinsam mit den Chilenen Juan Pablo Troncoso und Regisseurin Ana Luz Ormazabal hat er den Abend entwickelt, der in einem tragikomischen Moment gipfelt. Dann nämlich als Deutsche, deren Land im Bürgerkrieg versinkt, ausgerechnet in Chile Asyl suchen. Für Regisseurin Ana Luz Ormazabal durchaus eine, wenn auch schreckliche Zukunftsvision angesichts einer Weltlage voller Probleme, die schon bald zu einem Krieg führen könnten.
Powerful countries having dramatic and tragic problems that could lead us maybe in one year to something.
to some war, type of war.
Holger Schulze verweist auf das historische Erbe.
Das Thema ist bis heute präsent in diesen Ländern, der Zweite Weltkrieg, die Nazis, genauso wie Christoph Kolumbus bis heute ein Riesenthema in den Theateraufführungen ist. Also der Kolonialismus durch Europa ist bis heute eines der größten Themen in Iberoamerika.
Angesichts dieser Dauerthemen, wie lief's mit der Zusammenarbeit, dem vielbeschworenen interkulturellen Austausch?
It's a completely different system. Also I think we have different languages.
Nicht ganz einfach, sagt Ana Luz Omasabal. Natürlich gab es viele Auseinandersetzungen.
That clash of cultures is also the show.
Doch dieser Clash der Kulturen sei auch das Herzstück ihrer Theaterarbeit. Wichtig sei es, sagt sie, nach Hannah Arendt, im Problem zu bleiben, also zu reden, statt zu verbieten, Geduld zu haben, auch über verstörende Dinge zu sprechen. Andersartigkeit auszuhalten, das haben die Mitarbeitenden des Heidelberger Theaters immer wieder üben können. Mit Erfolg, wie Autor Björn S.C. Deigner betont.
Das fängt beim Schnürmeister an und hört bei der Maske auf. All diese Menschen lernen Andersartigkeit kennen, andere Prozesse und lernen das anzunehmen. Und ich glaube, dass das so feine Wurzeln sind von demokratischen Grundprozessen, die uns gerade so wegrutschen. Ob man von Jugendhäusern spricht oder von Freiwilligen Feuerwehr, überall verlieren wir diese Momente, wo wir Andersartigkeit lernen müssen auszuhalten und deshalb ins Gespräch kommen und nachsichtig sein müssen, Kompromisse finden. Das war für mich eigentlich der größte Lerneffekt zu bemerken. Wir wohnen eigentlich etwas bei, was wir alle ganz dringend brauchen.
Dass Lateinamerika angesichts der Globalisierung nur scheinbar weit weg ist und unsere Geschichten und Erfahrungen viel enger verknüpft sind, als uns oftmals bewusst ist, auch das wurde beim Festival in Heidelberg mehr als deutlich in vielen anregenden Produktionen und Gesprächen. Es ist schade, dass es diese Form der Begegnung in Zukunft so hier nicht mehr geben wird.
Susanne Burkhardt berichtete vom Festival Adelante in Heidelberg mit Gastspielen aus Lateinamerika. Das mehrfach ausgezeichnete Hörspiel Campo von Laura Uribe über die Suche von Angehörigen in Mexiko nach ihren verschwundenen, ermordeten Liebsten. Diese Hörspielproduktion finden Sie in unserer DLF-App und unter www.deutschlandfunkkultur.de. In Tschechien hat gestern der Milliardär Andrej Babiš die Parlamentswahlen gewonnen und auch in Georgien ist der mächtige Mann ein Milliardär. Sein Name Bidzina Ivanishvili. Er hat sein Geld in den 90er Jahren in Russland gemacht. Als er 2012 die Macht in Georgien übernahm, da bezifferte das Wirtschaftsmagazin Forbes sein Vermögen auf die Hälfte der Wirtschaftsleistung des gesamten Landes. Und das muss man sich mal vorstellen, was für ein Vermögen. Wiederholt haben wir hier in Fazit in den vergangenen Monaten über die Lage in Georgien berichtet, über die Zivilgesellschaft, die heftig und ausdauernd protestiert gegen die pro-russische Regierung, über die manipulierten Wahlen, über Propaganda und Repressionen, die Auswirkungen haben, natürlich auch auf die Kunst- und Wissenschaftsszene. Allen Beobachtern war klar, dass dieses Wochenende die Lage weiter eskalieren würde. Die Kommunalwahlen nämlich, die waren erneut begleitet von massiven Protesten. Heute nun hat der Regierungschef Irakli Kobachidze angekündigt, die Opposition zu zerschlagen. Er sprach von einem Umsturzversuch. Thomas Franke beobachtet seit langem die Lage in Osteuropa, gerade auch in Georgien. Herr Franke, schildern Sie uns doch zunächst mal, was gestern in Tiflis geschehen ist.
Ja, das waren Proteste, und zwar Proteste nach einer ziemlichen Wahlfarce und gegen die Regierung, die das Land immer tiefer in nahezu kafkaeske Verdrehungen der Wirklichkeit führt. Ja, so berichtet zum Beispiel die Wahlbehörde, dass die Wahlbeteiligung bei 41% gelegen habe. Die Opposition schätzt das Ganze auf maximal ein Drittel der Georgier, die überhaupt teilgenommen haben. Und Augenzeugen sprechen wirklich von gähnender Leere in den Wahllokalen, denn die Opposition hatte bereits im Vorfeld dazu aufgerufen, nicht zur Wahl zu gehen, um diese Farce nicht zu unterstützen. Und dann passierte gestern Abend gegen 18.30 Uhr Tiflitzer Zeit etwas ganz Spannendes. Ein ehemaliger Generalstaatsanwalt aus der Zeit vor der Regierung des Oligarchen Ivanishvili rief zum Sturm auf den Amtssitz des Präsidenten auf. Der ist im Zentrum und binnen weniger Minuten waren dann da auch 300 Leute und die trafen auf etwa 10 überforderte Polizisten. Und binnen 5 Minuten hatten die einen durchaus massiven Metallzaun, der um diese Residenz herumgezogen ist, niedergerissen. Und komisch ist, sagen viele, die dabei waren, dass von den in der ganzen Innenstadt postierten Polizeitruppen nichts zu sehen war. Dabei waren die auch nur ein paar hundert Meter entfernt. Und das Propagandafernsehen sagt jetzt, die ganze Opposition möchte diesen Umsturz unterstützt von der EU, vom Westen, vom sogenannten tiefen Staat, das ist so ein Begriff, der da immer benutzt wird, von der globalen Kriegspartei. Und die 100.000 friedlichen Demonstranten spielen überhaupt keine Rolle mehr.
Ich hatte es gesagt, der Regierungschef Kobachidze will die Opposition zerschlagen infolge dieser Ereignisse, die Sie gerade geschildert haben, Herr Franke. Das ist ja eine martialische und selbstverständlich auch eine zutiefst undemokratische Drohung. Wie will er das denn umsetzen?
Über die Justiz. Die Gewaltenteilung in Georgien ist komplett ausgesetzt. Ja, es gibt eigentlich keine Justiz mehr, die diesen Namen verdient. Und die haben jetzt angekündigt, beim Verfassungsgericht Klage einzureichen. Und das soll feststellen, dass die Opposition radikal ist, militant und verboten werden muss. Und mit so einem Urteil könnte sich die Regierung auf einen Schlag, könnte sie alle ihre Gegner und Kritiker kriminalisieren. Und deshalb wird in Georgien heiß diskutiert, ob der gestrige Angriff auf den Präsidentenpalast fingiert war. Komisch ist auch, dass nur 5 Menschen festgenommen wurden und ausschließlich enge Anhänger des früheren Präsidenten Michail Saakaschwili. Und mit dem führt der Oligarch Iwanischwili eine Privatfehde, die vor Rache nur so trieft. Und das Ganze hat so Ausmaße von Königsdramen. Ja.
Georgien ist ja Mitglied im Europarat und EU-Beitrittskandidat. Ist das denn der Kern des Konflikts, Herr Franke? Der Wunsch der Georgier, sich Richtung Europa zu öffnen, zu entwickeln?
Ja, das ist der Konflikt. 80% der Georgier möchten in die EU und die sind dafür auch bereit zu kämpfen. Denn die EU beruht auf Prinzipien der Gewaltenteilung, des Rechts. Und das bekämpfen solche Politiker und Regime ja wirklich mit allem, was sie haben. Denn sie haben den Menschen ja nichts anzubieten. Sie haben keine verheißungsvollen Ideologien. Sie haben keine Konzepte für die Zukunft. Alles, was sie haben, sind Provokationen, Lügen, Verdrehungen und Hass. Und das ist in Georgien auch nicht anders als jetzt bei Trump, bei Putin oder bei der AfD. Und sie versuchen, alle, die recherchieren, die die Wirklichkeit erforschen und abbilden, zu zerstören, in Frage zu stellen, das Vertrauen zu zerstören, bis die Leute nicht mehr wissen, wem und sie jetzt vertrauen können, welchen Menschen, welchen Behörden, welchen Institutionen. Und das macht so eine Gesellschaft komplett kaputt. Und in Georgien ist das sehr, sehr weit fortgeschritten. Ja? Und ich würde sagen, man muss da sehr genau hinschauen, aus deutscher Perspektive, aus EU-Perspektive. Denn was in Georgien passiert, greift auch in unserer Gesellschaft bislang nur noch nicht so radikal und nicht mit diesen Folgen.
Sie haben von der Verdrehung oder den Verdrehungen der Wirklichkeit gesprochen. Welcher Typus von Politikern ist denn in Georgien an diesen Verdrehungen beteiligt?
Ja, das sind, ich finde das immer sehr komische Leute. Ich weiß nicht so richtig, wie die das machen. Also stellen Sie sich mal vor, seit 318 Tagen demonstrieren in Georgien, in der Hauptstadt, täglich Menschen gegen die Fälschungen der Wahl im vergangenen Oktober, der Parlamentswahl, aber auch gegen diese Regierung und ihre Gesetze. Mal sind das ein paar hundert, mal sind das bis zu 200.000, was etwa 10% der aktiven Bevölkerung im Land entspricht. Bei uns wären das so roundabout 6 Millionen, würde ich sagen. Und die sitzen das offensichtlich einfach so aus. Ich meine, was haben die für Nerven oder was steckt dahinter? Was ist das für ein Druck? Und auch außenpolitisch sind die komplett verloren. Weder Putin akzeptiert die, der akzeptiert ja sowieso keine schwachen Leute und Staaten, noch Trump oder China unterstützen sie. Sie werden einfach auch nicht eingeladen. Und Georgien bleibt dabei nach innen und außen auf der Strecke und man gewinnt den Eindruck, diesen Typen, nebenbei sind einige davon in Deutschland promovierte Juristen, ist das völlig egal.
Wie kann das jetzt weitergehen? Gibt es da unterschiedliche Optionen, unterschiedliche Szenarien?
Also das Innenministerium hat heute verkündet, dass alle Proteste ab sofort als Umsturzversuch betrachtet werden. Und die abgesetzte, aber legitime Präsidentin Zurabishvili, Sie merken, es ist kompliziert und es sind viele Namen, ja. Also diese ältere Lady hat sich heute an die Spitze gestellt. Und an die traut sich der Machtapparat offensichtlich noch nicht so richtig ran. Ich war gestern bei einer Kundgebung von Exilgeorgiern in Stuttgart. Und da gab es auch Schalten zum Rustaveli, also die Prachtstraße vorm Parlament. Und es hat hier keiner vor, das Land aufzugeben. Nach etwa 200 Jahren Unterdrückung, vor allen Dingen von Moskau aus und knapp 35 Jahren Unabhängigkeit, will da keiner wieder hin zurück. Also das wird uns lange beschäftigen und der Ausgang ist komplett offen.
Die Lage in Georgien nach den Kommunalwahlen, der Protest der Zivilgesellschaft gegen die pro-russische Regierung. Thomas Franke hat uns die Hintergründe erklärt. Herr Franke, danke, guten Abend.
Guten Abend Ihnen auch.
Daniele Gatti ist der neue Musikchef an der Dresdner Semperoper. Ein musikalischer Spitzenjob ist das für einen Dirigenten, der gewiss zu den Besten seiner Zunft gehört. Doch da gibt es einen schwerwiegenden Schatten in seiner Biografie. 2018 wurde Gatti vom legendären Konzertgebauorchester Amsterdam fristlos entlassen. Mehrere Musikerinnen hatten ihm damals sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Jetzt ist Gatti also Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Heute hat er dort in dieser Funktion seine erste Premiere dirigiert, Verdis Falstaff. Uwe Friedrich hat für Fazit die Premiere gesehen, ist jetzt zugeschaltet. Herr Friedrich, guten Abend.
Guten Abend.
Ist denn die Vorgeschichte, die ich skizziert habe, ein Thema in Dresden, eine Belastung vielleicht? Oder ist das, ja, wie soll ich sagen, Schnee von gestern?
Das war hier wirklich überhaupt nicht Thema, weder in den Pausengesprächen, als ich so Bekannte traf aus Dresden und die so, sagen wir mal, vielleicht auch vage mit der Oper verbunden sind. Die haben das überhaupt nicht diskutiert. Auch die Oper hat sich dazu nicht geäußert. Das ist ja nun auch schon ein paar Jahre her, muss man sagen. Das blieb damals alles relativ diffus und unter der Decke, was ihm in Amsterdam vorgeworfen wurde. Und irgendwann muss man dann vielleicht auch mal sagen, Gott, will man jetzt jeden wegen solcher Gerüchte auf ewig aus dem Verkehr ziehen? Jetzt ist er also wieder da.
Lassen Sie uns über die Musik sprechen, über Gatti, den Dirigenten. Die Musik, die Sie heute Abend gehört haben, Verdis Falstaff, ist ja grandios komponiert, klingt leicht wie Rossini teilweise, auch wie Mozart. Es geht in C-Dur los und hört in C-Dur auf, doch dazwischen ist auch ziemlich viel harmonisch los. Wie hat denn Gatti Verdis Spätwerk musikalisch gestaltet?
Das macht er extrem differenziert. Das Tolle an dieser Partitur ist ja, dass Verdi das alles auch unglaublich komprimiert. Wo der frühe Verdi vielleicht noch 10 Minuten für ein Liebesduett braucht, da braucht er hier nur noch ein paar wenige. Und da, wie Gatti diese Stimmungsumschwünge mit der Dresdner Staatskapelle hinkriegt, ist schon bewundernswert und großartig. Die Dresdner Oper hat ja einen sehr weichen und sehr vergleichsweise mit italienischen Häusern, für die die Oper ja geschrieben ist, langen Nachhall. Also das ist alles nicht so knackig, wie man das in Italien hören würde, aber bietet dann doch eine hochspannende Lesart, was er dort übrigens ohne Partitur im Graben mit dem Orchester gemacht hat.
Jetzt wollen wir natürlich auch erfahren, was Sie da gesehen haben, also die Inszenierung, die Verwicklungen in dem Stück, die sind ja abstrus, da in diesem Gasthaus zum Hosenband, da findet sich eine sehr sonderbare Gesellschaft ein, es gibt Irrungen, Wirrungen, Verwicklungen, Fehler, Hilflosigkeiten am laufenden Band. Es gibt ja in dieser komischen Oper unzählige Möglichkeiten, Komik auf der Opernbühne zu zeigen. Wie macht das denn der Regisseur Damiano Micheletto?
Er erzählt es als die Geschichte eines alternden Popstars oder Disco-Stars, muss man eigentlich sagen, weil die dann zum Schluss alle in so Glitzerklamotten auftauchen, was eigentlich der Zauberwald von Windsor ist. Er träumt sich da vielleicht zurück in seine ganz große Zeit. Man sieht früher auch ein Plakat, wo dieser Falstaff deutlich jünger, deutlich schlanker ist. Und ich erwähne jetzt schon mal, wir kommen noch auf die Sänger, aber ich erwähne schon mal den Namen Nicola Alaimo ist der großartige Falstaff. Der bringt, wie man dann immer charmant sagt, auch die körperliche Statur für die Rolle mit. Also er hat keinen umgeschnallten Bauch, das ist schon seiner. Und der ist so wahnsinnig witzig auf der Bühne. Wie er mit seiner Körperlichkeit umgeht, dann sieht er aus wie eine glitzernde Presswurst, die sich zurückträumt in die großen Tage und stellt das ungeheuer selbstironisch aus. Deshalb sage ich das jetzt so überhaupt nicht beleidigend gemeint, weil wir wissen, Sängerphysiognomien zu erwähnen, ist immer eine heikle Sache. In diesem Fall stellt er es ganz bewusst, ich habe ihn auch schon in anderen komischen Rollen gesehen, er stellt es ganz bewusst aus, da darf man das sicher sagen. Und ähnlich machen das auch die anderen in den Kostümen von Agathe McQueen, die alle sehr, sehr bunt sind und die alle ja so eine Ironie schon mitbringen. Die die dann allerdings über die Strecke die Inszenierung von Damiano Micheletto doch vermissen lässt. Er hat sich von Paolo Fantin, das ist sein Standardbühnenbilder, auch eine bunte geometrische Bühne bauen lassen mit so fahrbaren Objekten. Ist sehr wandlungsfähig, sehr teilweise sehr zielführend, aber diese Bühne ist zu den Seiten offen. Sie wird begrenzt durch Vorhänge. Und selbst in so einem sängerfreundlichen Haus wie Dresden hat man dann irgendwann akustische Probleme. Wenn die nicht ganz vorne sind, suppen die halt doch weg. Und da fragt man sich, wie kann sowas passieren? Warum wird so ein Bühnenbild gebaut?
Sie haben szenisch den Bariton Nikolai Alaimo geschildert, geschrieben. Herr Friedrich, jetzt wollen wir ihn musikalisch hören. Ein kurzer Eindruck, wie er seinen Part als Falstaff, diese Titelpartie, gestaltet hat. Da kann man sich richtig vorstellen, wenn man das hört, wie er auch wahnsinnig witzig aussieht auf der Bühne. Nikolai Alaimo. Hat Sie das insgesamt überzeugt musikalisch, was da das Ensemble geboten hat?
Es wird richtig gut gesungen. Eleonora Buratto, die gerade von den Kollegen der Opernwelt zur Sängerin des Jahres gewählt wurde, eine großartige Alice Fort, die kann wirklich Linien singen. Die kann diese Linien auch phrasieren. Das ist eine reine Freude, ihr zuzuhören. Ebenso Rosalia Sitt als Nanetta, ein junger italienischer Bariton, Lodovico Ravizza als eifersüchtiger Fort, der da rumpoltert, und auch ein schön singender Fenton, Juan Francisco Gattel. Auch die, Sie haben schon gesagt, es gibt wirklich viele, viele, viele Rollen, die sind alle richtig gut besetzt. Das macht schon echte Freude. Die Inszenierung bleibt halt hinter dem zurück, was das Stück bieten könnte, tut aber auch nicht weh. Das ist jetzt keine Katastrophe. Es wurde viel gelacht, es wurde hinterher auch viel gejubelt. Also eindeutig ein Erfolg zu Daniele Gattis Einstand hier in Dresden.
Der neue Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, Daniele Gatti. Er hat in der Semperoper seine erste Opernpremiere dirigiert, Verdis Falstaff. Uwe Friedrich hat uns diese Aufführung geschildert, bewertet. Herr Friedrich, Dankeschön, guten Abend.
Sehr gern.
Wenn wir über das Essen sprechen, dann können wir über die Zutaten sprechen, über Obst, Gemüse, Fleisch, Beilagen. Wir können über die Zubereitung sprechen, also über Rezepte zum Beispiel. Und wir können selbstverständlich auch über die Anlässe des Essens sprechen. Die alltägliche Mahlzeit, das Festessen, das Fingerfood auf der Party oder auch den Leichenschmaus. Viele dieser Themen kann man jetzt in einer Ausstellung ergründen. Ja, das Thema Essen kann man wirklich ausstellen. Jetzt nämlich im Museum für Archäologie und Kultur in Herne. Der Titel Mahlzeit, wie Essen uns verbindet. Matthias Bentsch hat dieses sinnliche Thema kuratiert. Herr Bentsch, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Da es sich um eine archäologische Ausstellung handelt, zeigen Sie Objekte quer durch die Jahrhunderte von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Ein gewaltiges Thema, natürlich auch der Sozialgeschichte. Wie sind Sie denn darauf gestoßen?
Ja, die Idee, eine Ausstellung über Ernährung zu machen, die gab es bei uns im Museum für Archäologie und Kultur in Herne schon sehr, sehr lange. In der Corona-Pandemie hatte die Idee dann nochmal einen neuen Fokus bekommen. Es lag ein bisschen daran, dass die Restaurants und Cafés ja bekanntermaßen zugemacht haben und alle das auf jeden Fall ein bisschen vermisst haben. Und wir auch, glaube ich, erkannt haben, dass dieses soziale Miteinander mit Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen in solchen Etablissements einfach ganz, ganz wichtig für unser soziales Miteinander ist. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, mal den Esstisch wirklich als sozialen Ort in den Fokus zu setzen und nicht so sehr, wie es viele Ausstellungen rund um das Thema Essen und Trinken machen, auf die Frage uns fokussiert, was denn tatsächlich gegessen wird.
Im Laufe der Menschheitsgeschichte haben sich sehr, sehr viele Esskulturen ja herausgebildet. Als Kurator müssen Sie selbstverständlich einzelne Zeiten, einzelne Kulturen auswählen. Welche Akzente setzen Sie denn, Herr Bentsch?
Wir haben uns auch, ja, diese Herkulesaufgabe, irgendwie alle Kulturen der Welt irgendwie abzudecken, war uns schon klar, dass wir das einfach gar nicht leisten können. Deswegen kam es uns auch gar nicht darauf an, wirklich die komplette Weltgeschichte und auch wirklich die komplette Welt, wenn man es jetzt global sieht, irgendwie abzudecken. Wir haben uns halt viel mehr gefragt, also wir haben uns bestimmte Kulturen danach ausgesucht, wie sie für bestimmte Themenbereiche, die wir gerne thematisieren wollten, entsprechendes anschauliches Material liefern.
Welche Themenbereiche wären das zum Beispiel?
Wir haben zum Beispiel im ersten Bereich der Ausstellung verbunden die georgische Kultur des Gastmahls, das Supra heißt das in Georgien, mit der römischen Kultur des Convivium, das ist also auch der Name des Gastmahls. Das mag auf den ersten Blick erstmal jetzt eine sehr wilde Zusammenstellung sein, weil es halt geografisch einerseits verschieden ist und weite geschichtliche Unterschiede da natürlich bestehen. Aber uns kam es hier vor allen Dingen darauf anzuschauen, wie intensiv solche Gastmähler tatsächlich reguliert sind. Und das sind zwei Beispiele eben dafür, für Gastmähler, die sehr, sehr strengen Regeln unterliegen.
Essen ist ja ein sehr sinnlicher Vorgang. Das Schmecken, das Riechen, auch das Sehen, das Auge ist ja bekanntlich mit, so heißt es. Wie können Sie denn das Essen jetzt ausstellen, Herr Bentsch? Welche Objekte kommen da in Frage? Oder anders ausgedrückt, bitte ein bisschen Butter bei den Fische.
Ja, also was wir natürlich nicht können, ist das Essen selbst auszustellen. Und das ist ja auch eben nicht das Ziel der Ausstellung, dass wir jetzt irgendwie tatsächlich Lebensmittel in der Form Ausstellung. Man lernt viel über Esskulturen anhand der Objekte, die normalerweise an einem Tisch Platz finden. Ob es Geschirr sind, Bestecke, auch der Tisch selbst, Stühle, Tischdecken, alles drumherum findet in unserer Ausstellung Platz. Und alles hat eben auch eine Geschichte und es prägt unser Miteinander am Tisch tatsächlich.
Jetzt nehmen Sie doch mal zwei, drei Beispiele heraus, die da auf so einem Tisch liegen oder lagen.
Gerne. Ein absolutes Highlight meiner Meinung nach in der Ausstellung ist zum Beispiel ein sogenannter Natternbaum, der im 15. Jahrhundert, also das Exemplar, das wir haben, stammt aus dem 15. Jahrhundert. In dieser Zeit finden solche Objekte häufiger Platz auf Tischen von reichen Haushalten, Aristokraten. Es handelt sich dabei um ein kostbares Silberobjekt, an dem Haifischzähne befestigt sind, die man allerdings nicht für Haizähne gehalten hat, sondern für Natternzungen, und das heißt in diesem Fall Drachenzungen. Und man versprach sich von diesen Drachenzungen, davon magische Kräfte, dass sie Gifte anzeigen können. Man erwartete sich, dass sie ihre Farbe ändern oder Flüssigkeit ein bisschen ausschwitzen, und daran glaubte man zu erkennen, dass sich Gifte eben am Tisch befinden. Ganz tolles Objekt. Auch das Gender-Thema darf natürlich nicht fehlen, wenn wir über Essen, Trinken reden und die sozialen Unterschiede. Denn natürlich, die Küche und der Esstisch ist seit Jahrhunderten Ort, an dem eben auch die Rolle der Frau ausgehandelt wird. Wir haben da wirklich auch Objekte aus allen Epochen. Ich möchte mal einen Fokus legen auf ein sehr, sehr neues Exponat, beziehungsweise ein ganzes Exponatensemble. Wir stellen aus ein Café-Service Mariposa der Firma Villeroy und Boch, die 1989 als Siegprämie den Fußball-Europameisterin im Jahr 1989 verliehen wurde. Die Geschichte dahinter ist, dass die Frauen zu der Zeit noch alle Amateurinnen waren und keine Geldprämie erhalten durften. Ein Jahr später sind ja, das wissen wahrscheinlich viele, die Herren auch erfolgreich gewesen, die schon Profis waren und haben für die Zeit sehr hohe Geldprämie eingestrichen.
Und keine Whiskygläser.
Keine Whiskygläser, genau. Ja, wir weisen schon richtig darauf hin. Das ist natürlich ein Geschenk, dass man denen ein Café-Service in der Situation schenkt. Das ist natürlich absurd und es hat natürlich Assoziationen, dass man diesen Frauen irgendwie eine Rolle im Häuschen ganz klar irgendwie wieder zuweisen will. Ein Geschenk, was definitiv überhaupt nicht gut bei den Europameisterinnen angekommen ist. Und
viel sagen Sie, ist für die Sichtweise des DFB.
Ja, genau.
Haben Sie denn überwiegend sich in der eigenen Sammlung bedienen können?
Ja, wir haben sehr viele Exponate tatsächlich aus der Sammlung der LWL-Archäologie, das ja unsere Sammlung vom Museum ist, oder aus anderen westfälischen Sammlungen uns bedienen können. Ja, also die westfälische Archäologie hat zahlreiche Funde hervorgebracht. Wir haben gerade schon über römische Objekte geredet. Da haben wir natürlich die römischen Funde aus den Lagern in der Lippe, die wir zum Beispiel ausstellen. Zahlreiche Objekte, zum Beispiel der Renaissance-Kultur aus dem Schloss Horst in Gelsenkirchen, Porzellan und Glasgefäße venezianischer Art. Ja, also ganz viele Objekte tatsächlich aus systemischen Sammlungen und ausgesuchte Objekte wirklich aus nationalen und weniger internationalen Sammlungen.
Sie haben von den LWL-Museen gesprochen, das ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Die Esskultur ist Teil der Sozialgeschichte. Wie gut ist denn das Thema Esskultur überhaupt erforscht?
Im Grunde genommen ist es sehr gut erforscht. Man muss dazu nur sagen, dass sich ja sehr unterschiedliche Disziplinen tatsächlich mit dem Essen und Trinken beschäftigen. Wir haben eben, Sie haben es auch schon anklingen lassen, ernährungswissenschaftliche, ökologische, ökonomische Perspektiven auf das Thema, philosophische. Wir gucken als Archäologen natürlich wirklich primär auf die Objekte und die Kontexte. Was für uns eigentlich so ein bisschen die Herausforderung war, ist, diese verschiedenen Perspektiven irgendwie in einen Dialog zu bringen. Und das haben wir ganz pragmatisch angegangen, indem wir uns einfach ganz, ganz viele der ExpertInnen zum Thema Essen und Trinken an einen Tisch geholt haben. Leider nicht zum Essen, nur zum Reden, aber das war auch schon sehr, sehr gut. Wir hatten Gunther Hirschfelder, Kulturwissenschaftler und Historiker in Regensburg dabei, die Soziologin Eva Balesius und die Food-Trend-Expertin Hanni Rützler eben für die aktuellen Perspektive auf das Thema.
Im LWL-Museum für Archäologie und Kultur in Herne ist diese Ausstellung jetzt eröffnet worden. Bis kommenden September ist sie zu sehen, also ein bisschen Zeit, diese appetitanregende Ausstellung zu betrachten. Mahlzeit, wie Essen uns verbindet. Der Kurator der Ausstellung hat uns Appetit gemacht auf diese Ausstellung. Matthias Bensch, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Sehr gerne, guten Abend.
Und nun der Blick in die Feuilletons von Lotta Wieden.
In der Frankfurter Rundschau schwärmt Silvia Staude von einer Besonderheit des US-Fernsehens. Da, wo Comedy draufsteht, werden häufig vor allem Fakten geliefert, meist witzig kommentiert, aber eben, so Staude, Fakten, Fakten, Fakten. Genau deswegen sei es ein Schlag auch für die Informationsfreiheit gewesen, als Jimmy Kimmel vom Sender ABC, vorübergehend, wie wir heute wissen, aus dem Programm genommen wurde. Besonders angetan hat es Staude aber die Last Week Tonight Show des gebürtigen Briten John Oliver auf HBO. Diese Show sei eine fabelhaft satirische, rund halbstündige Themensendung, an die Jan Böhmermann nicht mal heranreiche, um sich eine Scheibe davon abzuschneiden. 2016, als Trump zum ersten Mal für die Republikaner ins Rennen ging, wusste Oliver über den Präsidenten in spe zu sagen: Er ist jetzt das Muttermal, das Amerika auf dem Rücken trägt. Es ist größer geworden und es ist nicht mehr klug, es zu ignorieren. Silvia Staude, hätten doch nur mehr Wählerinnen und Wähler zugehört und ihre Schlüsse gezogen. Dass Donald Trump Dinge auch zum Positiven verändert, behauptet dagegen die Journalistin Nathalie Amiri, die in der Süddeutschen Zeitung ihr neues Buch »Der Nahostkomplex« vorstellen darf. Auf die Frage des SZ-Autors Moritz Baumstieger, was sie von Trump und seinem 20-Punkte-Plan für Gaza halte, antwortet Amiri: Wir haben jahrzehntelang alles falsch gemacht, was falsch zu machen war. In den 80ern saßen Palästinenser und Israelis noch gemeinsam in Gaza am Strand. Jetzt gibt es nur noch Mauern und Hass. Trump sei zwar ein Bulldozer, aber vielleicht brauche man Bulldozer, um die Dinge im Nahen Osten zu ändern. Zumindest, so Amiri, habe es Trump geschafft, mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und Kronprinz bin Salman in Saudi-Arabien ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das sei wichtig für eine nachhaltige, friedliche Lösung. Ob dabei zum Schluss tatsächlich ein Win-Win herauskommen wird, müsse sich allerdings noch zeigen. Und bis wir das klarer vor Augen haben, schnell noch ein Blick in dieses Buch. Meine fröhlichen Morgen des tschechischen Schriftstellers Ivan Klima, der am Samstag im Alter von 94 Jahren in Prag verstorben ist. Viktoria Großmann erinnert uns, ebenfalls in der Süddeutschen, daran, dass Ivan Klima als 11-Jähriger wegen seiner jüdischen Abstammung von den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurde, wo er 3,5 Jahre lang gefangen war. Anfang der 50er Jahre trat Klima der Kommunistischen Partei bei, wurde aber 1967, kurz vor dem Prager Frühling, ausgeschlossen. 1970 schaffte er es, für eine Gastprofessur auszureisen und in die USA zu gehen, doch er kehrte zurück in sein Heimatland, dessen Regierung von ihm, so Großmann, nichts hören und lesen wollte. Dennoch wurde Klima zu einem der meist übersetzten tschechischen Autoren. In mehr als 30 Sprachen wurde sein Werk übertragen. In »Meine fröhlichen Morgen« geht es übrigens nicht besonders fröhlich zu. Erheiternd, so Viktoria Großmann, seien die Geschichten aus dem real existierenden Sozialismus dennoch oft. Etwa wenn das Alter Ego des Autors versucht, sich in der Vorweihnachtszeit mit dem Verkauf von Karpfen etwas dazu zu verdienen. Großmann? Die skizzenhaften Erzählungen beschreiben die Absurdität des Alltags der 70er Jahre. Alle lügen, alle mogeln sich irgendwie durch. Ein Buch, das dringend in Deutschland wieder einen Verleger finden sollte, weil all das nicht nur Vergangenheit ist. Das merkwürdige Verhalten von Menschen in autoritären Regimen lohnt auch heute wieder jede Betrachtung. Womit wir dann wieder beim tagesaktuellen Geschehen angekommen wären, unter anderem bei der Meldung nach dem hierzulande erfolgreichsten Album aller Zeiten. Es heißt, die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder wurde 2010 erstmals veröffentlicht und beinhaltet Hits wie »Häschen in der Grube« oder »Brüderchen, komm tanz mit mir«. Seit 555 Wochen steht es in den deutschen Albumcharts, berichtet die FR. In Summe also gut 10 Jahre und 8 Monate. Die Zweitplatzierten sind übrigens aber mit »Gold«, »Greatest Hits« von 1992.
Lotta Wieden und ihr Blick in die Feuilletons. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.